Ich bin nicht ganz sicher, ob wir alle verlernt haben zu trauern. Ich glaube aber, dass Hannes recht hat, dass die Räume, die uns gelassen werden, um zu trauern, die sind viel kleiner geworden. Wir werden gleich über eine Frau sprechen, die viele Eigenschaften hat, aber bestimmt nicht die Fähigkeit zu trauern. Eine der umstrittensten deutschen Frauen des vergangenen Jahrhunderts, tief kompromittiert mit dem Naziregime. Und die Frau, die neben mir sitzt, Sandra Maischberger, hat diesen Film produziert. Und davon schauen wir uns ein kleines Stück an.
Die Politik ist das Gegenteil von dem, was mich mein ganzes Leben lang erfüllt hat. Das ist Kunst für mich.
Wenn Sie gesessen sind in Ihrer Arbeit, dann geht auch eine gewisse Ausstrahlung und Kraft von Ihnen aus, die die Leute überzeugt. Also eine Widerstandskämpferin meinen Sie, hätte ich sein sollen, aber das waren nur sehr wenige.
Ich habe keine Scheußlichkeiten überhaupt gesehen.
Wenn man Goebbels Tagebücher liest, hat man den Eindruck, dass sie bei Hitler und bei ihm zu Hause ein- und ausgingen wie gute Bekannte.
Das stimmt nicht, das wollen wir abbrechen, denn das stimmt nicht.
Ja, vielen Dank. Danke für den Ausblick. Dieser Film hatte Premiere in Venedig und er kommt in die Kinos.
Am selben Tag wie der von Jan Josef.
Josef, insofern harte Konkurrenz
zwischen alter weißer Mann, alte weiße Frau.
Alte weiße Frau.
Sozusagen.
Ich wollte dich fragen, wenn dich einer jetzt sagen würde, erklär mir mal, wer Leni Riefenstahl war. Also für uns ist sie, glaube ich, was ganz Selbstverständliches. Ich bin oft in ein Lokal gegangen, in München, in der Tengstraße. Mhm. Und der Hauseingang daneben bin ich immer stehen geblieben, weil ganz oben stand Riefenstahl. Mhm. Was würdest du sagen, wer war diese Frau?
Wenn ich es jemandem erklären sollte, der noch nie von ihr gehört hat, also der Generation meines Sohnes, würde ich sagen, das ist diejenige, die als erste erfunden hat oder den Mechanismus erfunden hat, wie man mit bewegten Bildern Menschen manipuliert. Dass sie das in den Dienst einer menschenfeindlichen Partei gestellt hat, nämlich der NSDAP, also den Nazis in Deutschland. Dass sie Bilder geschaffen hat von Adolf Hitler und von seiner Umgebung, die so stark waren, dass sie Menschen verführt haben, dass sie selber aber eben auch offensichtlich Teil davon war und dass man ihr ständig wieder begegnet. Bei Sportveranstaltungen. Sie hat eine Kameratechnik beim Olympiafilm 1936 mit in die Welt gebracht mit ihren Kameraleuten, die wir heute noch sehen. Die Kamera, die an den Läufern entlang fährt oder die Perspektive von unten auf die Turmspringer, was wir gerade gesehen haben. Das war revolutionär damals. Heute ist es Standard und es ist immer noch da. Sie hat Massen gefilmt auf dem Nürnberger Parteitag, die uns heute begegnen, wenn Wladimir Putin seine Parade am 9. Mai in Moskau macht. Im Karree stehende Menschen alle mit derselben Handbewegung. Sie ist so präsent in ihrer Ästhetik und das war ja das, was uns dann am Anfang auch getrieben hat, Andres Feil, den Regisseur und mich. Wenn diese Ästhetik so präsent ist heute, kann das sein, dass die Ideologie, die dahinter stand, auch wieder da ist und sich wieder in unser Leben schleicht. Mhm. Das würde ich versuchen zu erklären. Und sie war natürlich trotzdem auch eine ungewöhnliche Frau, die leider nicht die Weisheit im Alter mit 90, sie ist 101 geworden.
Und du hast sie, und du hast sie Muskuri, anders als ich,
sehr verhärtet.
Und du hast sie als anders als ich im zarten Alter von 100 Jahren kennengelernt.
Um ihren 100. Geburtstag, ja.
Warum? Und kannst du dich an diese Begegnung noch gut erinnern, wie die war?
Sehr lebendig. In ihrem Haus in Pöcking.
Am Starnberger See?
Kamerateam, also ich, Kamerateam waren unten im Wohnzimmer. Sie kam oben aus der oberen Etage, schritt die Treppe runter bis auf die Hälfte. Und dann guckte sie so über das Geländer sehr huldvoll. Und,
wie eine Showtreppe hat sie das benutzt?
Dann nahm sie die letzten Stufen und das war einfach der Auftritt einer Diva. Mhm. Und es war auch natürlich beeindruckend. Ich habe mich sehr mit ihr beschäftigt. Ich bin selber in den Bergen unterwegs. Sie war eine wirklich gute Bergsteigerin. Ich tauche, sie ist getaucht, sie hat ihren Tauchschein mit 70 gemacht. Also da war eine Kraft in dieser Frau, die mich schon auch angezogen hat, das muss ich zugeben.
Also da war auch eine Faszination.
Naja, Faszination war es schon nicht mehr, weil wenn man sich intensiver schon ein bisschen, so wie man es ja macht, wenn man ein Interview vorbereitet, mit der Geschichte beschäftigt, konnte man nicht mehr fasziniert sein. Da, also über den Punkt war ich längst hinaus. Aber es hatte so etwas von, also so ein Wechselspiel. Ich wollte gerne wissen, wie aus einer so begabten jungen Frau, die in den 20er Jahren sich als Frau viele Räume erkämpft hat, als Schauspielerin hinter die Kamera gegangen ist, Regisseurin geworden ist, allein in einer Männerwelt sich durchgesetzt hat, wie man so falsch, in diesem Fall rechts, abbiegen konnte. Das war meine Frage, weil mich das auch persönlich eigentlich frustriert hat.
Ich glaube, es gibt noch ein Detail, was interessant ist. Du bist mit ihr in den Schnittraum gegangen.
In den Keller, ja.
In den Keller. Und ich, wenn ich alles richtig verstanden habe, die kannte sich mit der Technik, mit der Modernen noch recht gut aus.
Sie hat sich tatsächlich für diese Technik auch schon früh begeistert. Daniel Kehlmann hat ein fantastisches Buch geschrieben über den Papst, wo er sie auch beschreibt, wie sie tatsächlich bei Arnold Funk, mit dem sie in den Bergen gedreht hat, dann abends noch da sitzt und sich erklären lässt, wie funktioniert das. Das hat sie eben im hohen Alter immer noch gehabt. Und wir gingen runter, da war der alte Schneidetisch, wo sie noch die Filmstreifen geschnitten hatte. Und daneben das Avid-System, was damals einfach das Modernste war, also dieser Magnetschneide, also dieser Computerschneideplatz, der nur noch so eine Tastatur hatte. Was völlig anderes, ja? Tasten, Bildschirm statt Filmstreifen. Und sie konnte das bedienen.
Ich erinnere mich, dass du viele Jahre her von dieser Begegnung mir erzählt hast und auch gesagt hast, sie hat mich angeschwindelt.
Ja. Also wahrscheinlich grob angelogen. Mir war nicht ganz klar. Ich habe gerade mit einer Historikerin, weil du gerade über die Erinnerung gesprochen mit einer Historikerin gesprochen, vor ein paar Tagen erst, die sich jetzt auch mit Riefenstahl beschäftigt und die sagt, der Zeitzeuge ist der Feind, der natürliche Feind des Historikers. Mhm. Warum? Weil die eigene Erinnerung immer verschoben ist. Das weiß ich schon, wenn ich mit meinem Bruder über unsere Kindheit spreche, dass wir völlig unterschiedliche Erinnerungen an manche Sachen haben.
Aber wo hat sie dich angelogen?
Das war genau meine Frage. Ich wollte wissen, ob sie mir ins Gesicht lügt, wenn sie zum Beispiel sagte, ich bin eine unpolitische Künstlerin. Das war ja sozusagen das Mantra.
Sie sagte
ja in
der Dokumentation, sie wären in jedem Regime, hätte sie das versucht zu machen, was sie gemacht hat.
Sie hätte es für Churchill oder auch für Stalin gemacht. Also das war immer so die Überschrift, ich bin eine unpolitische Künstlerin und mich hat Politik überhaupt nicht interessiert. Und meine Frage war eigentlich, lügt sie mich jetzt an oder glaubt sie es schon selber, weil sie sich schon so lange selber belogen hat mit ihrer eigenen Geschichte, dass sie gar nicht mehr unterscheiden kann zwischen Wahrheit und Lüge. Und das, was sie mir vorträgt, ist dann für sie eine Wahrheit und deswegen kommt es so wahrhaftig aus ihr heraus.
Was hast du sie gefragt und wo hat sie gelogen?
Ehrlich gesagt, ich kann es dir gar nicht mehr sagen, weil ich habe mir dieses Interview nie wieder angeschaut. Es ist,
bist du auch eine von denen, die sich schwer erträgt? Wenn man
nee, ich schaue mir meine Sendung regelmäßig immer wieder
wie
an.
Wie machst du das? Musst du mir mal erklären.
Ich schicke meinen Mann raus. Okay. Ich komme manchmal nach Hause, wenn wir aufzeichnen und dann läuft quasi nur der letzte Teil davon und manchmal sitzt er dann da. Also nicht, meistens nicht, aber manchmal. Und dann sage ich immer, ja, das muss ich mir jetzt angucken, aber bitte gehst du schon ins Bett.
Und der macht das dann auch?
Nein. Aber dieses Gespräch, ich habe das einmal gesehen, als es dann geschnitten war. Wir waren ja anderthalb Tage da, mein Mann hat auch die Kamera damals gemacht. Und ich habe mir das dann einmal damals vor 20 Jahren angeschaut und seitdem wirklich nicht mehr. Und ich habe es irgendwann mal vom Markt, ich gebe es offen zu, gekauft, damit es niemand mehr sieht. So, weil ich fühlte mich so schlecht damit. Ich hatte das Gefühl, ich bin überhaupt nicht an sie rangekommen und ich habe es mir nicht angeschaut, deswegen kann ich es dir so genau nicht sagen.
Wir
ich
sind weiß gerade
nur,
im Bild.
Das ist unten im Keller, da steht nicht nur eben die Schneideräume, sondern auch das Archiv hinter ihr sind diese ganzen Ordner, wo sie alles gesammelt hat.
Aktenordner.
Jedes einzelne Interview, was sie gegeben hat, Zeitungsausschnitte aus den 20er Jahren, aber auch alle Prozesse, die sie in ihrem Leben geführt hat und das waren viele. Also ich kann es dir nicht sagen, ich weiß nur, dass eben diese eine Sache, ich habe mich nicht dafür interessiert. Jetzt. Politik hat mich nicht interessiert, das habe ich ihr nicht geglaubt und den Beleg dafür habe ich jetzt in diesem Nachlass gefunden, der quasi die Grundlage für diesen Dokumentarfilm ist.
Dass sie eine überzeugte Nationalsozialistin.
Sie hat 34 ein Interview dem Daily Express gegeben, da findet sich nur so eine Spur. Das war dann
nicht, war nicht
da drin,
in ihren Unterlagen.
Aber man konnte es dann finden, also Andres und sein Team haben es dann gefunden und da sagt sie 34, sie hätte 31 schon Mein Kampf gelesen und war von der ersten Seite an eine überzeugte Nationalsozialistin.
Das und ist zwar das, seitdem sie die ersten Seiten von Mein Kampf gelesen hat.
Ganz genau.
Ja.
So. Und das ist eine Erinnerung, die quasi in der Zeit war. Also 34 zu 31, drei Jahre später, da kann man eben noch.
Aber hier kann man, glaube ich, so wie du es darstellst, nicht sprechen von einer Gedächtnisverzerrung, nein, sondern sie hat das systematisch versucht zu vertuschen.
Und wir wissen auch inzwischen, warum. Also das Interessante ist, dass sie
eben. Ich habe es verstanden.
Naja, das Interessante ist, dass sie ja auch immer gesagt hat, mit dem Holocaust, wir konnten es alle nicht wissen. Und deswegen war sie auch so eine gute Identifikationsfigur in den 70er Jahren für ganz viele, weil die dachten, wenn sie schon nicht wusste, was mit den Juden passiert ist in den KZs, und sie war so nah an Hitler dran, dann konnten wir alles ja anderen auch nicht wissen. Und es gibt eben diese ersten Massaker an Juden in Polen 1939, die ersten Kriegstage. Es gibt Bilder, wie man sie sieht, mit einem schreckstarren Gesicht. Und auf der anderen Straßenseite sind 22 erschossene Juden. Und sie hat am Anfang gesagt, ja, ich war da, aber ich habe damit nichts zu tun. Danach hat sie dann nach den 60er Jahren, 70ern angefangen zu sagen, ich habe es nicht mal gesehen. Und wir haben jetzt einen Brief gefunden, der in den 50er Jahren geschrieben wurde, der beschreibt, dass sie da war, dass sie eine Filmszene drehen wollte, dass sie auf dem Marktplatz gesagt hat, aber die Juden müssen aus dem Bild. Und dann sagt der Nächste,
im Straßenbau gearbeitet hat,
die ein Grab aushoben will für die getöteten Wehrmachtssoldaten.
Das habe ich nicht verstanden. Was,
und dann sagt der Nächste, die Juden weg. Und der Nächste sagt dann, tritt dann einen und dann versuchen die zu fliehen und dann wird geschossen. Also wenn die Version stimmt, dann hat sie es eben nicht nur gesehen, sondern sie hat es möglicherweise mit ausgelöst. Und das würde wiederum erklären, warum sie dann nach so strikt leugnen musste, dass sie davon was wusste. Es ist auch ein Selbstschutz für sie gewesen.
Der Film, der jetzt ins Kino kommt und den ich gesehen habe, mich sehr berührt hat, der vertraut sehr auf die Bilder und auf das Material. Das, was mich am meisten beeindruckt hat, war, dass sie offenbar Telefonate, fast alle Telefonate mitgeschnitten hat.
Sobald es möglich war.
Und aufbewahrt hat. Und jeder, der das sehen wird, wird sich fragen, wie bist du an dieses Material rangekommen?
700 Kisten war alles, was in ihrem Haus in Pöcking war. Der Lebensgefährte, 40 Jahre jünger, war gestorben.
Auch da war sie eine ungewöhnliche Frau
in der Beziehung. Ja, eine ungewöhnliche Frau. Sie hat einen 40 Jahre jüngeren Mann über viele Jahre, erst als Schüler, Kameraschüler, Assistenten und eben dann als auch Mann gehabt. Und der ist plötzlich gestorben und dann war dieses Haus da. Und 40 Jahre ihres Lebens waren da drinnen. Und dann war die Frage, wer kriegt das? Wohin gehen diese ganzen Dinge? Der Keller, die Dokumente, die Briefe. Und das hatte sie verfügt an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz nach Berlin. Und da wurde es dann noch hingebracht. Und ich habe mich sozusagen an diesen Nachlass dran gehängt, in dem Moment, wo ich erfahren habe, dass es ihn gibt. Und habe mich bemüht, mit der Stiftung eben eine Vereinbarung zu treffen. Die hieß in etwa, wir helfen quasi beim Auspacken und schauen, was drinnen ist. Und dafür können wir vielleicht die Erkenntnisse als Erste in einem Film auswerten. Das war 2017.
Das war die Geschäftsgrundlage. Und dann habt ihr verdammt viele Jahre gebraucht, um daraus einen Film zu machen.
Absolut, ja. Jetzt ist er fertig und geht auf die Reise und ich bin sehr gespannt. Ich habe das Gefühl, es ist kein Film über die Vergangenheit, so geht es mir mit Leni Riefenstahl, sondern ein Film über unsere Gegenwart.
Wenn ich mir die Verführbarkeit würde, auch in der Gegenwart?
Ja, aber es erzählt was über uns auch, aber wie wir uns verführen lassen, wie sehr wir dann auch unfähig sind zur Verantwortung, also unsere Verantwortung auch zuzugestehen. Und ich finde, er ist so heutig. Es sind so viele Dinge drin, also Adolf Hitler sagt nicht, der Staat erschafft uns, sondern wir erschaffen uns unseren Staat. Das ist so wie ein Echo von Steve Bannon. Oder eben Triumph des Willens mit dem Nürnberger Parteitag. Dann überfiel Putin die Ukraine und hatte diese Parade. Und ich hatte das Gefühl, ich kam aus dem Schneideraum und sah Bilder so aus den 30er, 40er Jahren. Dann ging ich in meine Sendung und sah Bilder aus dem Jahre 2022 und es war identisch. Ich dachte, es kommt wieder und deswegen dachte ich, ist das so eine Warnung vielleicht?
Hatte ich bei der Arbeit die Angst begleitet, man könnte dir vorwerfen, du glorifizierst die Frau schon allein durch die Darstellung?
Und ist mir das, völlig Schnuppe.
Hatte ich das nie nee. Das ist ja auch prompt von einigen Kritikern aufgenommen worden, dass in dem Film zu wenig kommentiert wird.
Es ist gar kein, also es ist nur sozusagen ein sachlicher Kommentar, der ja, manches einordnet.
Erklärt.
Für manche ist es zu wenig, weil sie sagen, diese Generation eben meines Sohnes zum Beispiel, die müsste sehr viel mehr erklärt bekommen. Wer war Goebbels? Wer war Hitler? Was hat Leni Riefenstahl gemacht und so? Und wir haben das reduziert auf ganz wenige Punkte, weil das, was sie ja ausmacht, ist, dass sie Bilder hat sprechen lassen und damit Menschen auf einer emotionalen Ebene erreicht hat. Und ich finde, man muss versuchen, genau das fühlbar zu machen, um auch einfach die Kraft zu spüren, die dann auch das Dunkle im Menschen sozusagen hervorbringt. Und deswegen ist das dieser Film und kein anderer. Es ist keine Dokumentation, sondern ein Dokumentarfilm, der filmisch funktioniert.
Ich würde Giovanni, darf ich kurz was fragen?
Ja.
Mich interessiert was anderes. Ich freue mich auf den Film.
Am selben Abend
vielleicht nicht, aber einen Abend danach. Aber ich habe eine Frage an dich auf dieser Reise da in diesem Film. Mhm. Wie machst du das denn jetzt oder wie hast du das denn für dich jetzt gemacht? Also einerseits hast du deine, wenn man das alles nicht wüsste, die ganze Geschichte, erstmal nur diese Bilder sehen würde, dann würde man sagen, was für eine begabte Bildnerin, Lichtbildnerin und so. Und dann diese Geschichte. Und ich komme damit schwer klar zu sagen, so ein künstlerischer Mensch, so ein hochbegabter Typ, und dann so eine Kehrseite in einer Person. Wie, kannst du das jetzt für dich trennen und sagen, das ist und bleibt eine tolle Fotografin, eine tolle Kamerafrau, aber nicht meine Freundin? Oder mischt sich das bei dir und du sagst, ich kann auch die Kunst nicht mehr so...
Aus zwei Gründen nicht.
Ja, du kannst die Kunst nicht mehr bewundern?
Ich kann die Kunst nicht mehr bewundern. Nicht einmal beim Olympiafilm fällt es mir inzwischen leicht, weil erstens hat die NSDAP das alles bezahlt. Das ist sozusagen im Auftrag der Nationalsozialisten entstanden, Nummer eins. Nummer zwei.
Und sie hat sich auch schon vor der Machtergreifung der sogenannten angedient.
Absolut.
Hitler. Das ist interessant.
Also Goebbels schreibt auch in seinen Tagebüchern, sie ist die einzige von den Künstlern, die uns wirklich versteht. Also da war natürlich eine ideologische Nähe. Wie groß die ist, und das ist mein zweiter Grund, habe ich erst eben in manchen Dokumenten erfahren, wie sie in den 50er Jahren an einen Geliebten schreibt, dass sie nicht mehr arbeiten kann. Nicht, weil sie eben verfemt wird, sondern weil sie ihre Ideale sind gemordet worden. Und deswegen hat sie den Antrieb verloren als Künstlerin. Und seitdem ich das sozusagen für mich als Bild komplettiert habe, fällt es mir einfach ganz schwer, mit Unschuld auf diese Bilder zu gucken und sagen, toll.
Aber Hannes, würde mich auch interessieren, hat dein Vater jemals über Leni Riefenstahl gesprochen?
Ja, wir haben da viel drüber gesprochen.
Echt?
Also auch über Leni Riefenstahl.
Interessant.
Und das wollte ich gerade einfügen, weil wir haben immer drüber gesprochen, dass mein Vater immer der fand diese Ästhetik schon so schwierig. Also wir reden jetzt gerade drüber, dass das eine tolle Künstlerin ist und tolle Bilder. Aber auch diese Ästhetik, diese totale Überzeichnung des Menschlichen, also als wären wir wirklich die Götter auf Erden.
Ja,
das ist ja eine Ästhetik, die man auch schwierig finden kann. Also mein Vater zum Beispiel, der fand das immer ganz grauenvoll und hat überhaupt nie verstanden, was man jetzt da künstlerisch auch so toll finden kann an der, weil der diese Ästhetik grauenvoll fand.
Es ist die Ästhetik des Übermenschen.
Ja, genau.
Schlicht und ergreifend.
Ja.
Und das ist natürlich, das wäre jetzt mein dritter Grund. Die anderen beiden sind mir wichtig, aber diese Ästhetik, wenn du nur das Schöne verherrlichst, sagst du damit ja auch, dass das Hässliche, das Kranke, das Minderwertige, dass das auch nicht gilt. Und dann ist der Schritt zu, das kann man dann auch ausmerzen. Also heute würde man sagen, erstmal macht man es verächtlich. Aber am Ende bist du dann auch damit einverstanden, dass man es einfach auch zerstören kann.
Wobei sie bis heute ja wirklich viele Bewunderer hat. Also große Künstler.
Quentin Tarantino,
der große George amerikanische Regisseur, hat gesagt, sie sei die größte Regisseurin gewesen, die es je gegeben hat. Andy Warhol hat sie bewundert, der ist nun mittlerweile tot. Aber Mick Jagger gehört zu ihren Bewunderern. Würdest du heute, wenn du die Gelegenheit dazu hättest, mit ihnen über Leni Riefenstahl streiten?
Ich streite sowieso gerne über Leni Riefenstahl. Nein, mir ist das sie ist für mich, die Beschäftigung mit ihr ist eine Beschäftigung mit mir oder mit uns. Deswegen finde ich dieses Thema, also in dieser Person kristallisiert sich so viel auf so vielen Ebenen, was so interessant und wichtig zu begreifen ist. Deswegen würde ich mit allen darüber streiten. Am liebsten würde ich aber mit dir nochmal streiten. Oh. Mit den Belegen, die ich jetzt habe, würde ich sie nochmal interviewen. Wahrscheinlich würde ich auch keine besseren Antworten bekommen, aber ich würde es zumindest versuchen.
Ich fand Psychologe eine Sache wahnsinnig interessant, weil du da mehrmals im Film auch diese Dokumentation auch Belege findest. Wenn jemand gewagt hat, also dein Team.
Das Team von Andres auch.
Ja, ja. wenn jemand nachgehakt hat, bei den Stellen, an denen es wirklich wehtut, dann hat die regelrechte Tobsuchtsanfälle.
Gespielte, super.
Und da siehst du das, also keine Selbstlüge, kein Selbstbetrug letztlich immer aufrechtzuerhalten ist. Irgendwann knackst du es.
Nein, eben nicht. Weil sie hat das ganz früh erfahren. Der Vater hat sie geschlagen, weil sie Schokolade geklaut hat. Und dann hat er sie 12 Stunden lang in eine Kammer gesperrt.
Der Ehemann auch, offenbar.
Und der Vater hat es aber ganz früh in der Kindheit. Und da hat sie nach 12 Stunden alleine im Klosett eingesperrt, immer noch nicht gewusst, dass es Unrecht war. Das heißt, das Prinzip, wenn du einmal was falsch gemacht hast oder eine Lüge, bleibt dabei. Du kommst damit durch.
Okay.
Das ist das Prinzip Riefenstahl, aber eben nicht nur. Donald Trump kann das auch.
Ich wünsche diesem wirklich ehrgeizigen, wahnsinnig aufwendigen Projekt ebenfalls ganz großen Erfolg. Vielen Dank.